Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Ich bin natürlich nicht alleine da, sondern ich habe einen Gesprächspartner und zwar ist das Wolfgang Bahlmann. Herr Bahlmann, eigentlich alle, die was mit alle Eltern in Bremen sollte Ihr Name eigentlich was sagen. Sie sind Geschäftsführer von der Kita Bremen. Hallo Herr Richter, kommen Sie ruhig an.
Moin. Ein Tonic.
Einfach so.
Geschäftsführer von Kita Bremen seit 2016, 1. Mhm. Juli. Und vorher waren Sie aber schon Stellvertreter seit 2004. Also 20 Jahre haben Sie eine Funktion, eine der maßgeblichen Funktionen bei der Kita Bremen, die wie viele Kinder betreut?
Die 9.000.
Etwas über 9.000. Ungefähr 2.500 Mitarbeiter hat.
Genau.
Das heißt, die Eltern der Kinder müssten Sie kennen, die Mitarbeiter und ihre Familien müssten Ihren Namen kennen. Großartig vorstellen muss man Sie dann eigentlich nicht mehr, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Wie würden Sie sich beschreiben, wenn ich sagen würde, Sie sollen einer fremden Person am Telefon sich kurz mit drei Worten beschreiben? Geht das?
Also mit drei Worten ist, glaube ich, schwierig.
Sie können auch fünf nehmen.
Dann nehme ich fünf. Also, ich glaube, dass ich ein wirtschaftswissenschaftlich ausgebildeter Mensch bin.
Ja, das ist ja Fakt, ne?
Sie haben das ist schon mal
an der Uni Bremen, ja.
Genau. Der aber eine große Liebe zur Musik hat.
Und ja, das habe ich auch schon gesehen. Da müssen wir unbedingt auch drüber
ja,
reden.
Ja, also die meisten Leute bis vor ein paar Jahren kannten mich eigentlich eher
als
von der
Musiker.
Band und als Musiker.
Danke.
Und haben sich dann gewundert, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit mit dem Anzug aufkam oder so, weil die dann gefragt haben, sag mal, was ist denn das?
Ja.
So kennen wir dich ja gar nicht.
Ja.
Und ansonsten würde ich sagen, trotz allem, was so um uns herum los ist, in meiner allerersten Beurteilung zur ersten Klasse, da hat meine Klassenlehrerin damals reingeschrieben, Wolfgang hat ein fröhliches Wesen.
Mhm.
Und die Grundlage habe ich, glaube ich, immer noch.
Sie haben fröhliches Wesen. Sind Sie ehrgeizig und zielstrebig oder sowas?
Zielstrebig sehr.
Mhm.
Ehrgeizig geht so.
Mhm.
Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss ich sagen, klappt es eigentlich fast immer.
Mhm.
Aber die Frage, mit wie viele Dinge setze ich mir eigentlich in den Kopf und die ist dann nochmal wieder eine zweite Frage.
Also zielstrebig, was Sie sich vornehmen, wollen Sie erreichen,
ja.
Aber Sie nehmen sich nicht unglaublich viel vor. Sie wollten nicht die ganze Kita umkrempeln oder
Nein.
irgendwie sowas.
Nein, ich wollte nicht die ganze Kita umkrempeln. Es gab einiges Umkrempelungsbedürftiges. Das haben wir auch gemacht. Aber ich wollte nicht die Welt neu erfinden.
Ja, Ihr Vorgänger habe ich gelesen. Ich habe noch mal im Archiv alles Mögliche nachgelesen. Da gibt es natürlich zig Artikel, in denen Sie zu Wort kommen, weil Sie auch die Funktion so lange haben. Und es geht auch um Musik. Da war ich mir erst gar nicht so sicher, bis ich ein Foto von Ihnen gesehen habe, dass es wohl der gleiche Herr Bahlmann ist. Ihr Vorgänger hat nach 2 Jahren das Handtuch geworfen. Warum? Wissen Sie eigentlich, warum?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Ich glaube,
hat das auch was mit der Aufgabe zu tun, mit der Sie dann besser umgehen konnten?
Ja, auch. Ich glaube, mein Kollege ist ja aus Hannover gekommen und die Gefahr eines Kulturschocks, wenn man in Bremen im öffentlichen Dienst ankommt,
ja, das ist, groß.
Ist relativ groß.
Auch nicht nur positiv gemeint.
Nein. Also durchaus auch kritisch gemeint und es ist nicht so ganz einfach, in Bremen Netzwerke aufzubauen, wenn man nicht schon ewig Bremer ist.
Oder kein Parteibuch hat.
Nein. Das hätte ich nämlich vorhin noch mal eben sagen können. Eine, was mich, glaube ich, auch ausmacht, ist, ich habe ein unglaubliches Freiheits- und Unabhängigkeitsbedürfnis.
Ah, ja.
Deswegen bin ich in keiner Partei, obwohl ich immer mal wieder mit der einen oder anderen sympathisiere und politisch auch sehr interessiert bin. Aber da bin ich nicht drin. Das war mein Kollege Zivigi auch nicht. Und insofern fehlte ihm da auch schon mal ein Anker. Und wenn man dann nicht in Bremen aufgewachsen ist, ist es auch relativ schwierig, Netz zu werken innerhalb kurzer Zeit. Dazu kam, das muss man auch sagen, eine sehr schwere Erkrankung.
Ach so,
die ist dann auch
persönliche Gründe.
Also auch persönliche Gründe, alles kam zusammen.
Ja.
Und damit war klar, dass die auf 2 Jahre angelegte Probezeit im ersten Vertrag dann eben nicht verlängert werden kann.
Ja, verstehe. Ich habe nur gedacht, vielleicht, also das mit dem, dass Sie das selber sagen, mit dem öffentlichen Dienst, das glaube ich auch. Und es gab ja auch schon Staatsräte und Senatoren, die daran ein bisschen verzweifelt sind. Also auch was gerade politische Verbindungen so betrifft, die Beiräte quaken mit, die Partei redet mit, dass die das aus anderen Städten so nicht gewohnt sind. Ja. Das kleine Bremen hat da seine Stärken und seine Schwächen wahrscheinlich auch. Ne?
Genau, das kann beides, es kann gut und schlecht sein, diese Nähe auch zur Politik. Mal ist es gut, wenn die zuständige Senatorin bei einem selbst persönlich anruft. Das kann aber auch mal nicht so gut sein.
Ja, genau. Das kleine Bremen meine ich auch eher politisch. Also diese kleine politische, auf dem Marktplatz stehen und alle Leute treffen sozusagen. Genau. Sie sind in Bremen geboren. Sie sind Ihre Eltern und Großeltern auch schon Bremer? Sind Sie in Tagebaren?
Nein, das bin ich überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt einfach sagen, na immerhin Hanseat, weil mein Vater kam aus Danzig und meine Mutter aus Lübeck.
Verstehe.
Also insofern...
der Weißwurst-Äquator wurde nicht überschritten.
Nee, zumindest in sehr viel früheren Generationen schon, aber so für mich nicht.
Verstehe. Also in Bremen geboren, sind in Bremen auch die ganze Zeit, glaube ich, gewesen. Ne? Sie haben hier Wirtschaftswissenschaften studiert, sind hier zur Schule gegangen. Dann haben Sie in der öffentlichen Verwaltung schon gearbeitet. Wo, habe ich jetzt nicht erkennen können. Auf jeden Fall deswegen kannten Sie das natürlich auch schon, ne? Als Sie dann zu Kita, also öffentliche Verwaltung war es ja früher mal, aber jetzt eine eigene GmbH oder ein Eigenbetrieb. Wo waren Sie denn in der öffentlichen Verwaltung, bevor Sie zu Kita Bremen gegangen sind?
Ja, ich habe so ein paar verschiedene Stationen durchgemacht. Die wesentlichen Stationen waren noch vor dem Studium, das muss ich mal sagen, weil mich das sehr bei allem auch geprägt hat, ist als Zivildienstleistender beim Rettungsdienst war ich hier in Bremen. Und nach dem Studium habe ich erstmal beim großen Konzern in Hamburg gearbeitet.
Ach, dann waren Sie, aber Sie haben in Bremen gewohnt, sind Sie gependelt oder sind Sie auch?
Ich habe gependelt.
Ah ja, tatsächlich.
Ich habe gependelt. Das war allerdings genau zu dem Zeitpunkt, der Job war sehr interessant. Mhm. Internationales Management, alles auf Englisch, hoch anspruchsvoll. Und in Hamburg, ich habe dann auch den Unterschied zwischen Hamburg und Bremen kennenlernen dürfen. Also ich wurde akzeptiert als Bremer. Aber gerade so.
Die sind schon ein bisschen schnöselig, ne?
Sie neigen schon zum Schnöseligen. Manche sind aber auch ganz hemdsärmelig und das macht sie wiederum auch total sympathisch.
Aber das haben die Bremer ja wirklich nicht, ne? Schnöselig sein.
Nee. Also finde ich, das kann um man Gottes Willen, nein. Also schnöselig sein in Bremen ist, glaube ich, eine der Todsünden, mit der man sich bei ganz vielen Leuten verscherzen kann.
Das macht Bremen auch sympathisch, finde ich.
Ja,
ne?
find ich auch.
Hamburg, aber dann, Sie sind gependelt. Was hat Sie denn so an der Scholle hier gehalten eigentlich?
Das war ganz einfach. Zum einen war meine damalige Lebenspartnerin, mit der ich auch zusammen studiert habe.
In Bremen?
Die hat dann nach dem Studium, wir haben zusammen studiert, in Bremerhaven gearbeitet.
Ach so,
so, und dann wäre die Frage, ziehen wir nun nach Bremerhaven oder nach Hamburg? Die Frage stellte sich dann aber letztlich doch gar nicht mehr, weil nämlich zwischenzeitlich die Band Larry and the Handjive, die ich Ende 85, Anfang 86 gegründet habe, plötzlich enorm erfolgreich wurde und wir ganz viele Auftritte hatten. Und das war dann mit der Pendelei nach Hamburg nicht mehr möglich. Also,
ach, wegen der Musik haben Sie dann sozusagen sich eine Arbeit, oder haben Sie da tatsächlich von der Musik leben können?
Nein, haben zwischenzeitlich so viele Auftritte gehabt, dass wir es kurzzeitig überlegt haben, was müsste man denn jetzt machen, was kostet die Künstlersozialkasse und so, also auch die Formalien, haben dann aber gesagt, nee, eigentlich lieber die als Musik Hobby. Als Hobby. Und macht richtig Spaß, als dass wir jetzt wirklich zu 100% darauf angewiesen sind.
Dann müssten Sie auch Kompromisse machen. Und
dann müsste man jede Menge Kompromisse machen. Und dann darf ich auch eins nicht sehen, wir waren zwar erfolgreich, aber wir waren halt eine Liveband, die gerne gebucht wurde. Zum Beispiel auch hier in Bremen beim Stadtfest und überall. Aber wir hatten jetzt keinen Hit oder Ähnliches, wovon man so von den Tantiemen auch schon leben kann. Das heißt... das war gut, aber es war auch nicht absehbar, dass es so lange so gut läuft.
Es wäre auf jeden Fall als Liveband sehr anstrengend gewesen. Ne? Dann hätten Sie von 365 Tage, weiß ich nicht, 300 Tage irgendwo auf Bühnen stehen müssen. Ne?
Genau.
Da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. In der öffentlichen Verwaltung und dann nach dem Studium?
Also nach dem Job in Hamburg hab ich was gesucht, was man in Bremen machen kann. Und damals wurden Post und Telekom gerade privatisiert und zur Aktiengesellschaft. Und die haben jemanden gesucht, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und sich mit Controlling auskennt. Da habe ich gesagt, hier. und konnte dann hier in Bremen arbeiten und hatte den Vorteil, dass ich dann hier von Bremen aus das mit der Band gut machen konnte. Mhm. Allerdings hat sich herausgestellt, dann eben nach ein paar Jahren auch, dass ich mich etwas unterfordert gefühlt habe. Zum einen bei der Telekom und zum anderen war es sehr, sehr technisch und technikaffin, dieser ganze Betrieb. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch durch mein Studium und durch meine anderen Interessen eher das Gefühl, ich würde vielleicht doch eher in was, wie soll ich sagen, sozialpolitisch Relevantes gehören. Hm. Und habe mich dann hier beworben in der Freien Hansestadt Bremen für so ein Führungsnachwuchskräfteprogramm.
Ah ja.
Und bin dann als erstes zur Senatorin für Soziales gekommen. Mhm. Da habe ich dann eigentlich mich sehr wohl gefühlt sofort und
habe gedacht... In welcher Abteilung waren Sie denn da? Oder gibt es sowas überhaupt?
Ja, da habe ich erstmal mehrere Abteilungen durchlaufen. Also es ging gleich an mit einem Bereich in der Innenrevision, wo große andere Träger Zuwendungen geprüft wurden.
Gut, dass es sowas gibt. Ja. Man glaubt es manchmal gar nicht, aber ja, wenn es gibt und immer noch gibt, wovon man ja ausgehen darf. Ne?
Genau.
Ich denke an die Aktenordner, die da in einem Raum gefunden worden sind.
Ja, und ich gebe zu, als ich das gelesen habe, hat es mich gar nicht so sehr gewundert. Das meine ich jetzt gar nicht bösartig oder so, sondern da müsste ich aber tiefer einsteigen. Aber die gesamten Strukturen sind doch teilweise so kompliziert und auch schwierig, auch für die handelnden Personen, dass es... für mich kein allzu großes Wunder war, dass es sowas mal passieren kann. Mm. Das muss man sagen.
Ja gut, aber ausgerechnet in Bremen denkt man immer als Bremer, ne? Weil die andere Verwaltungen sind ja auch überlastet und so. Und es ist auch kompliziert mit Gesetzgebung, Landes, Kommune, Bund und so weiter. Ja, aber es ist schon, das darf halt nicht passieren, darf halt nicht sein.
Es darf auf gar keinen Fall passieren.
Obwohl man die Leute versteht irgendwie. Also ich verstehe, dass jemand, wenn er das einmal gemacht hat, dass die Versuchung, so weiterzumachen, ganz groß ist, das ist ja wie wenn Leute ihre Post nicht mehr öffnen, weil sie wissen, dass irgendwann, genau, dass sie so Schulden haben und die über einen zusammenbrechen, dass man was immer zur Seite schiebt. Also menschlich verständlich ist es natürlich, ne? Aber es ist, darf halt als Staatsdiener darf man es halt nicht.
Nein, machen. Natürlich nicht. Und es ist natürlich ein strukturelles Versagen. Mhm. Aber es ist eben auch nicht so ungewöhnlich, weil ich glaube, in jedem Beruf gibt es einzelne Menschen, die unter so großem
Druck stehen,
Druck stehen und so große Fall. Vielleicht was auch immer für Schwierigkeiten haben,
das glaube ich auch,
dass sie zum, ich weiß nicht, zum Messi werden. Oder es gibt Briefausträger, Postzusteller,
die zu Hause,
wo
die
man dann irgendwann Tausende von Briefen in der Garage gefunden hat oder ähnliches. Also,
oder im Müll.
Oder im Müll.
Mhm. Ja,
Es gibt's. Mhm. Ja, und von da aus bin ich ins Amt für Soziale Dienste gekommen und bin da der Finanzchef geworden. Mhm. Und als dann 2003, 2004 die Idee aufkam, die Kitas auszugliedern in den eigenen Betrieb, die gehörten dann vorher noch zum Amt für Soziale Dienste und ein stellvertretender Geschäftsführer mit kaufmännischer Leitung gesucht wurde, habe ich mich natürlich sofort gemeldet.
Ja, verstehe. Kita, ich meine, wenn man Geschäftsführer ist und kaufmännischer Chef sozusagen, hat man ja vor allen Dingen mit Verträgen zu tun, damit was natürlich, dass genug Personal da ist, genug Räume, man muss einkaufen, also die Sachkosten kontrollieren und so weiter. Aber ansonsten, Sie sind selber Vater, ne? Ich glaube, zwei Kinder haben Sie und ein Enkelkind oder
vier mittlerweile.
Vier mittlerweile. Ja, sehr gut. Aber sonst hatten Sie damit gar nichts zu tun, oder? Oder?
Doch.
Oder geht man? Haben Sie mit den Kindern eigentlich direkt was zu tun gehabt?
Wenig. Wenig. Also außer dass eine meiner Lieblingsgeschichten vor zwei Jahren. Bei einer Ausstellungseröffnung mit Kunstwerken, die Kinder gemacht haben, mich ein Kind angeguckt hat, von unten ganz erstaunt gefragt hat, bist du schon 100 Jahre alt?
Kinder können
ja, da habe ich gedacht, verdammt, was soll man dazu sagen?
Und haben Sie mal hoffentlich gesagt, nee, nicht ganz.
Ich habe gesagt, nee, nicht ganz. Aber ich weiß ja, in dem Alter sind ja auch 30-Jährige schon
auf
ganz
jeden
alt.
Fall. Und schon 12-Jährige sind nur alt.
Eben. Als die Kita Bremen gegründet wurde, war ja die allererste Geschäftsführerin und pädagogische Leitung Rosi Fein, die dann 2013 in Ruhestand gegangen ist. Und ich würde mal sagen, ein sehr gutes Tandem. Und Frau Fein und ich haben sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, die jeweils anderen Arbeitsgebiete zu verstehen und sich auch mit einzubringen.
Also das heißt, den pädagogischen Teil sozusagen
auch. Ich auch den pädagogischen Teil, so dass ich da auch ohne ein Studium zu haben, aber doch ein hohes Grundverständnis mitbringe. Und Frau Fein hat auch ein hervorragendes Grundverständnis gehabt für Zahlendinge, sodass wir also zu zweit diesen Bereich sehr gut aufbauen konnten und auch gegenseitig ganz viel Verständnis entwickelt haben.
Die Kita Bremen hatte ja wahrscheinlich ein paar ganz gute Jahre, aber die letzten Jahre sind nicht so gut. Und das liegt nicht an der Kita Bremen, sondern es liegt an den Umständen. Ich habe mal einfach nur so ein paar Sachen aufgeschrieben und wollte Sie dann fragen, also womit Sie es zu tun hatten in der ganzen Zeit, wollte Sie dann fragen, was da so die Tiefpunkte und die Höhepunkte waren. Es gab Brandbriefe schon 2017 von Eltern, weil die Betreuungszeit nicht gereicht haben. Es ist mal ein Kind in Marcel ausgebüxt. Also es sind hier Einzelfälle, aber trotzdem, da kriegt man wahrscheinlich morgens einen Anruf und da fällt einem erstmal das Herz rutscht einem in die Hose. In die Kornstraße, die Kitas abgebrannt. Es wurde immer wieder gestreikt von den Mitarbeitern. Eltern wollten dann haben sogar die Beiträge gekürzt, weil sie gesagt haben, wurde ja nicht betreut. In einem Container im Hulsberg mussten Schaben entfernt werden. Dann gab es natürlich Corona. Das war für alle eine Zäsur. Sie mussten sich mit der Masernimpfung-Verpflichtung rumquälen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch 10 andere Sachen aufführen, aber das ist so ein ganz normaler Durchschnitt. Dann ist mein Kind, hat mal einen Unfall gehabt, da wurden auch gleich wegen der Betreuung Vorwürfe gemacht. Da war ein Kind auf der Kindertoilette ausgerutscht und unglücklich gefallen oder so. Was war denn so das Schlimmste, wo Sie einen Anruf bekommen haben und gedacht haben, oh mein Gott, jetzt ist aber wirklich, weil das ist so ein Querschnitt, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Querschnitt und zwei Dinge, also ich kann gleich noch ein paar auch sehr schöne, noch andere Geschichten erzählen. Gerne. Was man aber daran auch merkt, und dafür ist es dann gut, wenn man auch lange in einem Bereich ist, auch die guten alten Zeiten waren gar nicht so doll. Sondern es gab eigentlich immer zeitspezifische Probleme. Und was am Anfang von Kita Bremen zum Beispiel große Probleme gemacht hat und ich finde auch emotional durchaus berührend war die Aussicht, die damals alle geteilt haben, dass die Anzahl der Kinder so viel geringer wird, dass die Kitas gar nicht mehr voll sind und wir sie schließen müssen.
Es wurde auch mal eine geschlossen, da gab es
auch
diesen Aufstand.
Es wurde quasi in den ersten Jahren jedes Jahr mindestens eine Kita geschlossen.
Schulen wurden ja auch geschlossen, können Sie sich noch daran erinnern?
Also aus heutiger Sicht, unfassbar. Ja. Aus heutiger Sicht unfassbar. Aber damals hat man gesagt, ja, der demografische Wandel ist so, dass immer weniger Kinder geboren werden. Und wir haben auch relativ viele Hortkinder bei uns früher gehabt. Also Kinder, die schon in die Schule gehen. Und dann hieß es, naja, es kommt ja bald die Ganztagsschule. Und dann brauchen wir ja auch den Hort nicht mehr. Und der U3-Rechtsanspruch auf die ganz kleinen Kinder in der Krippe, den gab es noch nicht. Nee. Ich glaube, wir hatten damals genau 30 U3-Kinder. Das war aber mehr so ein Pilotprojekt, was auch von manchen Leuten so ein bisschen skeptisch beguckt wurde. Wie kann man denn eigentlich so kleine Kinder rausgeben aus zu Hause?
In der DDR war das gang und gäbe.
Genau. Und das tatsächlich haben wir also sehr viele, nicht sehr viele, aber einige Kitas schließen müssen und hatten gerade in den ersten Jahren, anders als heute, wo uns das Personal fehlt, hatten wir Überhänge und wurden regelmäßig gefragt von allen möglichen Menschen aus Politik, Verwaltung und so weiter, was wir denn zu gedenken zu tun, um diesen Personalüberhang abzubauen.
Ja, ja.
Beim Aufräumen habe ich irgendwann mal eine Akte gefunden, jetzt letztes Jahr, da stand auch drauf Personalüberhangmanagement. Da habe ich nur gedacht, ja, das waren Zeiten.
Ja, ja.
Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und die Erzieherin, die wir ja im Wesentlichen bei uns beschäftigt haben, haben damals wirklich so viel schlechtere Arbeitsbedingungen gehabt als heute, dass zumindest zum Beispiel dieser Bestandteil heute viel besser ist als vor 10 oder 20 Jahren.
Obwohl es immer noch nicht leicht ist für Erzieherinnen, ne? Oder auch noch immer wilde Diskussionen sind, zum Beispiel, wie qualifiziert muss eine Kraft sein, um als Zweite in der Gruppe zu arbeiten? Gibt es eine mordsmäßige Diskussion? Wie groß dürfen Kindergruppen sein? Da ist man ja auch immer, also ich möchte ihren Job nicht haben oder auch nicht den von der pädagogischen Leitung, weil man zerrieben wird zwischen Ansprüchen natürlich der Erzieherinnen, meistens Erzieherinnen, des Personalrats, nochmal was anderes, politisch also sozusagen auch geprägt, und den Eltern. Also das ist oft nicht übereinzubringen, ne? Weil wenn ich ein Kind hätte, würde ich auch sagen, Gruppe möglichst klein, möglichst viele Erzieher, hohen pädagogischen Anspruch, das Kind soll nicht nur betreut werden und mit Lego spielen, sondern was lernen, auf die Schule bestenfalls vorbereitet werden. Und das ist natürlich bei einem Fachkräftemangel und so gar nicht zu schaffen. Dann gibt es ja auch Raumprobleme inzwischen, ne? Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und die Erzieherausbildung ist auch komplex. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Es werden ja viele Reformen da versprochen. Die hat ja mal 5 Jahre gedauert. Eine Erzieherausbildung, 5 Jahre und zum Teil ohne Bezahlung. Das ist ja, wie kommt man auf so eine Idee, würde man im Nachhinein fragen, ne?
Ja, ich glaube, das hat historische Gründe, weil das in den 50er Jahren war das eben wie so eine hauswirtschaftliche Ausbildung. Da wurden die Kindergärtnerinnen dafür ausgebildet.
Und die meisten waren Zweitverdiener und da war es
so. Die waren Zweitverdiener und haben eigentlich dann bis zum ersten Kind sowieso gar nicht gearbeitet, dann, wenn sie selber Kinder bekommen haben. Und,
5 Jahre ist ja wie ein Studium. Ne?
Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist also bei der Ausbildung und auch bei der Bezahlung und insgesamt bei diesen, ich sag mal, harten Fakten. Über die weichen Fakten, was die Belastungssituation betrifft, können wir, glaube ich, gleich noch sprechen. Mhm. Die ist heute deutlich höher als vor 10 Jahren.
Ja, weil die Kinder auch anders sind, ne?
Die Kinder sind anders und die Eltern und die gesamte Gesellschaft.
Ja, genau, die Eltern. Darüber könnten wir vielleicht auch noch mal reden.
Aber die harten Fakten, also
wie groß die Gruppen sind und so weiter.
Was verdiene ich eigentlich? Als wir angefangen haben, als es noch zu viele Erzieherinnen gab, haben wir wirklich auf die Minute genau die Arbeitsverträge ausrechnen müssen. Mhm. Und da waren die meisten Arbeitsverträge, sagen wir mal, 20 Wochenstunden. Mhm. Und das bei einem relativ mageren Gehalt. Mhm. Nach der völlig unbezahlten 5-Jahres-Ausbildung. Mhm. Und da haben auch einige Eltern ihren Kindern von abgeraten, überhaupt Erzieherin zu werden. Kind, mach dich doch nicht unglücklich. Mhm. Wovon willst du denn leben? Mhm. Das ist mittlerweile tatsächlich deutlich anders. Mhm. Bei uns kann jeder einen so großen Vertrag haben, bis
also
zur Vollzeit. Genau, 39 haben wir.
Ah, ja.
Und die Eingruppierung ist in den letzten Jahren deutlich verbessert worden. Wir haben auch keine befristeten Beschäftigten mehr. Früher hatten wir eine riesen Befristetenliste. Und Sie können sich vorstellen, eine Erzieherin nach 5 Jahren gar nichts verdient, dann mit einem halben Job angefangen und dann befristet. Aber nochmal erstmal von Jahr zu Jahr und das teilweise 4-5 Jahre befristet.
Das ging ja eigentlich nur für Frauen, die verheiratet waren, wo der Mann Hauptverdiener ist. Wie ist das denn heute? Kann man denn heute als Erzieherin von dem Geld leben und eine Wohnung bezahlen?
Ich glaube ja. Also natürlich
nicht
ist es
im Moment.
Also sagen wir mal so. Um Erzieherin zu werden, ist ja die formale Anforderung mittlerer Schulabschluss. Und dann folgt darauf eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, die dann letztlich europaweit als Bachelor angesehen wird. Aber die Grundvoraussetzung ist erstmal ein mittlerer Abschluss. Und wenn ich das Gehalt von Erzieherinnen mit anderen Berufsgruppen mit mittlerem Schulabschluss vergleiche, dann sind die auf jeden Fall im oberen Drittel. Mhm. Und insofern, ich
wahrscheinlich glaube, vergleichbar wie jemand, der in der Altenpflege oder so arbeitet zum Beispiel.
Ja, mindestens.
Aber die Frage ist halt, ob man davon tatsächlich als alleinstehende Person leben könnte, ne? In Bremen vielleicht noch eher als in Frankfurt oder so, wo die Mieten ja, oder München, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber in Bremen, das würde man schon hinkriegen.
Naja, ich glaube, der Lebensstandard ist dann natürlich nicht riesengroß. Das ist klar. Und es kommt darauf an, hat man einen Vollzeitjob oder ist man vielleicht immer alleinerziehend?
Vollzeit natürlich.
Ja, dann denke ich, müsste das gehen.
Ah, ja. Also weil das ist ja wichtig, ne? Weil warum sollte ich sonst Erzieherin werden?
Ja. Das kann ich Ihnen sagen, die meisten bei uns, übrigens haben wir mittlerweile sehr viele auch Abiturientinnen, die sich bewerben. Wir haben mittlerweile zumindest einen Teil der Ausbildungskapazitäten, sind sogenannte PIAs, das ist eine Abkürzung für praxisintegrierte Ausbildung. Mhm.
Die kriegen auch Geld.
Die,
ne,
kriegen richtig,
ja,
Geld.
Das
ist aber wirklich vor ein paar Jahren eingeführt worden. Das ist ganz toll. Mhm. Und insofern ist also die Ausbildung tatsächlich mittlerweile auch nicht in jedem Fall. Das wäre sicherlich eine sinnvolle Forderung, dass jede Ausbildung bezahlt ist. Aber in die Richtung geht es zumindest schon mal richtigerweise.
Da gibt es ja auch eine Parallele zur Pflege, ne? Genau. Dass man erwartet, in anderen Ländern sind ja Pflegefachkräfte Akademiker auch, auch Erzieher, ne? Ja. Dass es da ein ganz anderes Modell gibt. Und dass beide, man sagt, die sind hochprofessionell und eigentlich müssten sie auch so eingruppiert werden. Ja. Natürlich weiß ich nicht, welche Reformen da nötig werden. Wenn man jetzt liest in der Altenpflege, dass so ein Heimplatz schon so wahnsinnig teuer ist, dann fragt man sich halt, dann kann sich das eigentlich gar keiner mehr leisten. Ja. Auf jeden Fall in die Richtung muss das gehen.
Aber was ich kurz sagen wollte, weil das ganz wesentlich ist, was die Leute dazu bringt, diesen Beruf zu ergreifen, ist in der Regel eine ganz, ganz hohe intrinsische Motivation, mit Kindern und auch mit Eltern zu arbeiten und Kinder zu begleiten und auch Eltern zu begleiten. Gerade auch, was wir ja in Bremen haben, in Stadtteilen, wo die Sozialstruktur doch eher schwierig ist. Und das ist das, was die Leute motiviert, diesen Beruf zu ergreifen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch vorstellen, dass diese Diskussion um geringere Qualifizierung, diese Diskussion um Dequalifizierung, die Leute natürlich ins Mark trifft, wenn man sie, wenn sie Lust haben auf einen bestimmten Beruf mit bestimmten Inhalten, dann aber feststellen in diesem Beruf, ich kann diese Inhalte gar nicht umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, sondern ich muss jetzt zusehen, dass ich hier irgendwie die Betreuung organisiere, dann fehlt genau das,
was sie eigentlich,
wollen. Übrig bleiben Belastungsfaktoren. Und das ist eine Schwierigkeit, die dazu führt, dass auch einige dann aus dem Beruf wieder verschwinden.
Was uns natürlich besonders bitter ist.
Das schmerzt uns sehr.
Ja, ja. Das ist in der Pflege auch wieder ganz genauso. Ja. Ne? Aber man kann ja auch, es gibt ja auch Aufstiegschancen. Ne? Es gibt ja auch Kindergartenleiterinnen und so. Es ist ja nicht so, als ob man... da gibt es ja wahrscheinlich sogar relativ viele Chancen und die Frage ist, ob Leute das überhaupt wollen, weil man sich ja dann schon mehr auch in ein Feld bewegt, wo man mit den Kindern nicht mehr so viel zu tun hat. Wenn man Kindergarten leitet, muss man ja eher so mittleres Management hat.
Ja, dann, ne? Also Kindergartenleitung ist richtig, richtig anspruchsvoll. Mhm. Also unsere Häuser haben, wenn man alle Menschen zusammenzählt, die da arbeiten, locker zwischen 25 und 40 Beschäftigte. Mhm. Und da können Sie sich vorstellen, es ist immer was los. Auch immer irgendwelcher Ärger. Ja. Sei es mit den Eltern, sei es mit den Kindern, sei es mit den Beschäftigten. Und sind aber natürlich dann auch Karrieremöglichkeiten, die man nicht in Anspruch nehmen muss, aber die man hat.
Ich habe ja eben mal so ein paar Sachen erzählt. Sie haben gesagt, Sie können noch ein paar ergänzen. Das ist so ein Querschnitt. Aber man muss ja wirklich sagen, dass in den letzten Jahren ist es schon sehr aufreibend geworden. Ne? Wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über Raummangel, über viele Kinder, die keinen Platz haben. Dann eben immer die Debatte um größere Gruppen, um sozialpädagogische Assistenten da, wo es richtig Reibereien gibt mit Eltern, aber auch mit dem Personalrat, der ja dann irgendwie auch ein Kompromiss gefunden worden ist. Und dann geht es auch noch, habe ich gelesen, dass die Sachkosten natürlich auch explodieren und 14 Jahre lang tatsächlich nicht erhöht worden sind. Die sind ja jetzt vor ein paar Jahren erhöht worden, aber 14 Jahre lang, das will man gar nicht hören, weil man denkt, 14 Jahre, wie ist das denn möglich? Ne?
Ja.
Aber also, sind die denn jetzt auskömmlich, weil sie, das geht ja, geht's ja um Mittagessen auch oder um Frühstück, das, was man Kindern anbietet, auch weil Kinder zu Hause gar keins bekommen und so weiter. Sind sie denn jetzt auskömmlich finanziert, was diesen Sachkostenanteil betrifft?
Ja, ich glaube, dieser Punkt, den Sie angesprochen haben mit den 14 Jahre keine Sachkostenerhöhung, betrifft, und da klopfe ich mal schnell auf Holz, glücklicherweise gar nicht Kita Bremen so stark, sondern die freien Träger.
Ach, ich dachte, es wäre die Kita Bremen. Aber muss man da nicht alle gleich behandeln?
Ja, aber trotzdem sind die Voraussetzungen für die Finanzierung schon ein bisschen unterschiedlich.
Weil Sie größere Mengen zum Beispiel einkaufen
Weil wir größere
können.
Mengen haben und weil wir dadurch einfach größere Möglichkeiten haben, auch zwischen den einzelnen Kostenbereichen hin und her zu switchen.
Das können kleine Private nicht.
Das können kleine Private nicht. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder unbesetzte Stellen gehabt. Und das Geld, was wir dadurch unglücklicherweise eingespart haben, konnten wir dann für andere Dinge ausgeben. Und gerade das Frühstück, das ist was wir früher versucht haben an einzelnen Standorten, was dann auch mehr oder weniger gut geklappt hat, mit Bordmitteln zu machen, wird jetzt ja seit 2 Jahren vom Bund finanziert. Und das ist eine unheimlich gute Sache. Das bringt den Kindern wirklich ganz viel. Und ich hoffe sehr, dass das weiter verfolgt wird, weil im Moment ist die Finanzierung nur bis Ende 2024 gesichert. Und aus meiner Sicht wäre das eine absolute Katastrophe, wenn das nicht passiert.
Na, eigentlich müsste man im Juli schon Bescheid wissen, ne, wie es 2025 weitergeht.
Ja, also spätestens im September, Oktober, weil natürlich auch das Personal entsprechend eingesetzt werden muss, was man braucht fürs Frühstück.
Ja, da müsstest du uns mal bitte auf dem Laufenden halten.
Ja.
Ich weiß ja nicht, der Bundeshaushalt 25 ist ja gerade beschlossen worden. Und da mussten ja manche Ministerien ein bisschen bluten. Man kann nur hoffen, dass das jetzt nicht dem zum Opfer gefallen ist.
Das hoffe ich auch.
Aber so genau wissen die es noch nicht. Das hat sich in ihrer Branche noch nicht rumgesprochen.
Ja, also diese Frage der Verhandlungen mit dem Bund, das macht die senatorische Behörde. Und das kriegen wir tatsächlich dann nur so am Rande mit, wie gerade die Diskussionen sind. Und werden dann eher über die Ergebnisse
informiert. Verstehe. Also, Sie haben gesagt, Sie können doch sogar noch ein paar Sachen hinzufügen von Kuriositäten und Ereignissen aus Ihren vielen Jahren, 20 Jahren. Was denn zum Beispiel? Oder was war das? Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wir sind dann abgekommen. Wo ist Ihnen denn am meisten das Herz in die Hose gerutscht, wenn Sie überhaupt ein Typ sind, bei dem das passiert?
Nee, also tatsächlich rutscht mir das Herz ganz selten in die Hose. Und das hängt damit zusammen, unter anderem glaube ich, dass ich durch den Zivildienst und die mehrere Jahre ehrenamtliche Arbeit im Rettungsdienst, glaube ich, einiges an schwierigen Situationen gewohnt bin und es mir angewöhnt habe, je hektischer um mich herum die Welt wird und die Leute lauter schreien, desto ruhiger werde ich und so leiser.
Das ist gut.
Und deswegen gibt es wenig Dinge, auch nach 1300 Auftritten mit einer Band, die mich jetzt so richtig vom Hocker hauen. Aber es gab natürlich immer wieder Dinge, die mich wirklich sehr beschäftigt haben, auch über längere Zeiten. Und das waren dann so Sachen, die Diskussionen, die politisch waren, aus der Verzweiflung heraus zusätzliche Plätze zu schaffen. Von denen ich aber wusste, wenn das umgesetzt wird, dann bricht mir unser Betrieb zusammen, weil die Belastungssituation ohnehin schon sehr groß ist.
Also zum Beispiel deutlich größere Gruppen.
Zum Beispiel das berühmte sogenannte 21. Kind vor einigen Jahren, was in der Diskussion war. Und da gab es lange Diskussionen drum. Und in dem Fall war ich völlig auf einer Linie auch mit Personalrat, Gewerkschaft und den Eltern, die bei uns ihre Kinder haben. Und insofern ist es dann auch nicht umgesetzt worden. Es kann immer noch kommen. Es kann immer noch kommen. Es gibt gelegentlich Einzelfälle, die haben wir jetzt auch. Die gab es aber schon immer.
Es kommt immer darauf an, wie viele Eltern ihren Rechtseinspruch einklagen, ne?
Ja. Genau,
und da hat man ja eigentlich Glück, so böse das ist, dass gerade in den Gebieten, wo Menschen mit sozial Benachteiligte leben, das selten machen, zum Anwalt gehen und einen Rechtsanspruch einklagen. Ne? Stellen Sie sich vor, das würden alle machen, dann würde das System ja sowieso zusammenbrechen.
Ja, ich glaube, dann müsste man sich ganz andere Dinge überlegen. Im Moment ist tatsächlich die Situation so, dass es nach wie vor eher Einzelfälle sind.
Und die versteht man sogar, ne? Weil wenn der Staat sowas verspricht, muss das halt auch irgendwie einlösen können.
Und tatsächlich, solange das Einzelfälle sind, kriegt man das, glaube ich, auch gut hin.
Ja.
Weil wir dann auch gucken können, wo würde denn dieses zusätzliche Kind reinpassen. Und ich mache mal ein Beispiel. Der Klassiker ist eine Familie, wo beide arbeiten, brauchen dringend Kita-Platz und ziehen von mir aus im März nach Bremen. So, und dann brauchen die sofort diesen Platz. Mhm. Dann können wir natürlich guten Gewissens diesen Familien, wenn die sich dann eingeklagt haben, sagen, okay, ihr kriegt bei uns einen Platz.
Der kann ist aber überhert. Sonst wo sein.
Nee, der ist, das ist festgelegt, da gibt es Gerichtsurteile.
Ah, ja,
es darf nicht mehr als 30 Minuten
mit öffentlichem Verkehr.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also dann würden wir das Kind aufnehmen, wenn wir es müssen. Und zum 1.8. würden wir dann in der Gruppe, in der es ist, aber nur 19 andere Kinder aufnehmen.
Verstehe. Dann würde das man heißt, das ausgleichen.
So, dann würde man das nach ein paar Monaten ausgleichen.
Obwohl die Erzieher wahrscheinlich trotzdem im Hals haben, ne?
Ja, haben sie auch. Und ich mache mich da natürlich nicht beliebt mit. Mhm. Es ist aber dadurch, dass es Ausnahmen sind,
geht es wahrscheinlich noch.
So, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Das ist der große Unterschied zu der Diskussion vor ein paar Jahren. Wo es sozusagen regelrecht verstetigt werden sollte. Und dann kann man eben diese Steuerungsmöglichkeiten, von denen ich eben gesprochen habe, die hat man dann halt
ja,
nicht
ja,
mehr.
Stimmt. Naja, so funktioniert aber Politik, ne? Das weiß man ja eigentlich. Dann, die müssen unbedingt untergebracht werden, weil es diesen Rechtsanspruch gibt. Und dann versucht man das irgendwie kleinzureden, dass ein Kind mehr, was ist denn ein Kind mehr, weil man selber keine Erzieherin ist, bin ich ja auch nicht. Also ne, würde ich auch sagen, ein Kind mehr, was soll's. Aber so funktioniert Politik ja auch überall und über alle Parteigrenzen weg, würde ich fast mal sagen.
Ja, ist auch so.
Das muss man sagen, obwohl es nicht gut ist. Weil man so einen Alltag, also man kann ja jeder Senatorin und jedem Senator nur empfehlen, mal so einen Tag in so einer Kita zu verbringen. Ne?
Ja, das machen die im Übrigen auch.
Ja, einen ganzen Tag?
Ja, ja. Also ich weiß es zumindest von Frau Boge da, die war in mehreren Kitas und hat sich das genau angeguckt. Und da ist auch ganz viel hängen geblieben bei ihr und hat nachgefragt, wie macht ihr das denn und so weiter. Also das wird schon gemacht. Die Politik hat natürlich das Problem. Ich kann es mir als Kita Bremen-Chef in Anführungsstrichen leicht machen und sagen, ich bin jetzt Lobbyist für die 9.000 Kinder und deren Eltern und die 2.500 Leute, die bei uns arbeiten. Politik muss auch auf die gucken. Die muss aber auch auf die 1.000 Kinder gucken, die gar keinen Platz haben.
Und sie muss noch auf die privaten und auf die kirchlichen Einrichtungen gucken.
Genau.
Ne?
Und insofern ist deren Blick natürlich noch mal wieder auch
mit
ein paar komplizierteren Dingen ausgestattet als
natürlich,
bei mir.
Aber das ist wie mit Flüchtlingen. Wenn sie kommen, man muss sie auch betreuen. Also man kann ja nicht nur Leute irgendwo hinstellen und sagen, wir haben Platz für dich, sondern man muss sie betreuen, man muss sich drum kümmern. Ja. Das ist mehr. Und das ist bei Kindern eben auch so. Ne? Einfach nur ein Kind in eine Kita zuordnen, das ist jetzt nur mal so und so, das reicht halt nicht. Also das, finde ich, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und natürlich mein sowieso überkritischer Blick auf Politik, ist ja klar.
Ja.
Elternarbeit. Sie haben ja gesagt, die Gesellschaft hat sich sehr verändert. Eltern, die werden wahrscheinlich anspruchsvoller, oder?
Oh ja, unbedingt. Also
im Positiven und im Negativen, schätze ich mal, ne?
Ja, ja. Also wenn ich jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückgucke, dann erinnere ich mich an einen Effekt, den es in Schule schon gab. Nämlich, dass die Lehrer gesagt haben, wir sind sehr stark belastet, weil wir mittlerweile sowas wie der Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft sind. Das heißt, alle
was
Probleme,
nicht Erziehung ist, in dem Elternhaus ist, das wird dann
so,
abgegeben sozusagen. Ne,
genau.
Hier,
mach mal was aus dem Kind.
Ja, genau.
Und wehe, das hat am Schluss nicht irgendwie einen super Numerus Clausus und kann alles Mögliche studieren, dann seid ihr schuld und kümmert euch doch bitte mal um alle Probleme dieser Welt.
Ihr seid ja schließlich die Pädagogen.
die Pädagogen. Und diese Grundhaltung, vielleicht nicht in der ganzen Ausbreitung, aber vom Grundsatz her ist mittlerweile wirklich in die Kitas reingeschwappt. Und so ein gewisser Dienstleistungsgrundgedanke von den Eltern, wieso ich zahle doch Steuern
und es
gibt Beiträge und es gibt einen Rechtsanspruch. Da erwarte ich auch, dass das jetzt alles, was die Kitas machen, hundertprozentig funktioniert. Und am besten auch noch bis spät abends am Wochenende. Oder warum gibt es eigentlich keine Kita in Bremen, die auch übers Wochenende oder nachts was macht? Das gibt es doch in Berlin auch. Und wehe, es fällt irgendwo was aus. Es wird sehr schnell mit Klagen gedroht. Der Ton in manchen Stadtteilen, aber eigentlich in allen Stadtteilen, ist enorm rau geworden. Ja.
Das betrifft auch nicht nur Kitas, sondern überall, kann man fast sagen, leider. Ne?
Also wir haben letztes Jahr, und das hätte ich mir vor 10 Jahren so noch nicht vorstellen können, an 3 Standorten vorübergehend einen Security-Service einkaufen müssen.
Wegen der Eltern, die so Rabatz gemacht haben.
Genau. Hm.
Ja, ja, das hört man ja auch aus Krankenhäusern. Das ist ja das Traurige, ne? Ja. Dass die gerade die Leute, die sich da so bemühen, dann so angegangen werden. Das ist irgendwie das. Obwohl, man muss ja sagen, das sagen Sie bestimmt auch, es gibt ja auch extrem liebreizende Eltern, die die Kindergärtnerin überschütten
natürlich.
Mit Pralinenblumen und traurig
ja,
sind.
Natürlich.
Wenn das Kind in die Schule muss und heulen, weil die Kindergärtnerin dann nicht mehr. Das gibt's auch, aber das stimmt. Ich wollte überhaupt über Elternarbeit reden, weil das finde ich auch, weil ich denke manchmal, dass Kita gut und schön ist und dass gerade in sozialen Brennpunkten natürlich die Erzieherinnen große Aufgaben haben, weil die Kinder kein Deutsch sprechen und vielleicht auch viele andere Sachen nicht können. Aber das ist halt meine Frage. Muss nicht viel mehr Elternarbeit gemacht werden? Man könnte ja zum Beispiel sagen, Kinder, die nicht auf einem Bein stehen können, nicht mit der Schere umgehen können und keinen Purzelbaum machen, die kommen hier nicht rein. Bitte mach das mit deinem Kind, bring ihm das bei und dann kannst du nächstes Jahr wiederkommen. Warum lässt man das zu, dass Eltern diese Verantwortung dann offensichtlich so abgeben? Oder sieh zu, dass dein Kind Deutsch lernt und wenigstens ein bisschen, dass es mit den anderen Kindern kommunizieren kann, obwohl die schaffen das ja interessanterweise auch so. Aber und dann kannst du wiederkommen. Wieso stellt man nicht höhere Ansprüche, dass das Elternhaus wieder so eine Verantwortung übernimmt?
Ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wo ich auch sagen würde, dass bitte nicht an der Tür der Kita abliefern oder abgeben diesen Teil.
Ja, aber es passiert Also es kommen, sind ja Kinder in der Kita, die können nicht, haben doch nie einen Stift in der Hand.
Aber das gehört natürlich mit zu unserem Selbstverständnis, dass wir dann sagen, ja, okay, diese Kinder nehmen wir eben gerade auf.
Wegen der Kinder?
Wegen der Kinder.
Aber dann werden die Eltern ja gar nicht, werden die Eltern ja gar nicht quasi zur Verantwortung gezogen. Klar, die armen Würmchen sozusagen, die können froh sein, wenn ihnen da jemand zeigt, wie man mit dem Stift umgeht. Mhm. Aber muss man den Eltern nicht wenigstens eigentlich sagen, das könnt ihr nicht machen, was macht ihr da?
Oder
was
macht ihr in den es gibt ja Angebote für Eltern. Mhm. Und ich sag mal, der Kern von Kita Bremen geht gerade in die Richtung, Eltern mit einzubinden.
Ja,
ich glaube, erinnern, wir nennen ja unsere Häuser gar nicht Kita, sondern Kinder- und Familienzentrum. Mhm. Und das ist nicht nur eine Bezeichnung, die irgendwie auf dem Schild steht, sondern da steht eine grundsätzliche pädagogische Idee hinter. Mhm. Nämlich, dass wir Eltern, oder dass keine gute Arbeit mit Kindern möglich ist, keine pädagogische, wenn man die Eltern nicht mit einbezieht und auch mit im Blick hat. Mhm. Und das ist ein System, das gibt es in verschiedenen Städten Deutschlands. Das hatte damals die erste Chefin von uns, Frau Fein, mitgebracht und gesagt, das wäre ein pädagogisch sinnvoller Weg, zu dem Kita Bremen gehen soll. Und da profitieren wir heute noch von. Und das macht sich auch personell zum Beispiel darin bemerkbar, dass wir in 40 unserer Kitas oder Kinder- und Familienzentren extra sozialpädagogisch und sozialarbeiterische Kräfte haben, die nur dafür eingestellt sind, die haben ein eigenes Büro, mit den Eltern zu arbeiten.
Ja, die Eltern, die sich engagieren. Aber die Eltern, die ihre Kinder abgeben, die keinen Stift in der Hand haben können, die können sich dem ja auch verweigern. Das ist ja komplett freiwillig. Natürlich, ich bin mir sicher, die werden angesprochen. Ne? Aber wenn sie Security an 3 Standorten haben müssen, dann kann man sich vorstellen, wie manche auch auf sowas reagieren. Ne?
Ja.
Und das ist ja das Trauerspiel, finde ich.
Ja, aber der, ich sag mal, die oberste Priorität bei allem hat halt immer das Kindeswohl. Mhm. Und da ist es dann eben oftmals besser, das Kind bei sich in der Kita zu haben, als wenn es dann womöglich nicht mehr kommt.
Und nie lernt mit dem Stift
und
in der Hand
lernt,
und dann in die erste Klasse
kommt. Oder in die erste
und
Klasse und kommt, dann gibt es die Schulpflicht. Da kommt man dann eben gar nicht mehr drumherum. Und die Lehrer verzweifeln und denken sich, ja, dann ist auch kein Wunder, wie es PISA-mäßig bei uns aussieht.
Ja, oder die Kinder kommen von Anfang an nicht mit und haben nur Frust in der Schule und fangen irgendwann an, das kann man ja auch nachvollziehen, die Schule zu meiden oder zu hassen. Ne?
Na klar.
Wer als Kleinkind schon lernt, nicht mit, also immer Bahnhof zu verstehen, das muss ganz furchtbar sein. Ja. Kann man sich kaum.
Ja.
Ja, jedenfalls habe ich immer gedacht, Elternarbeit wird wahrscheinlich immer wichtiger werden, ne? Also Eltern einzubeziehen und denen auch zu spiegeln, dass sie schon auch Verantwortung für die Erziehung ausbilden. Gerade das, was sie sagen, dass man das, das ist kein Dienstleister, wo man sein Kind abgibt. Ja. Ne? Kommen wir noch zum Thema Musik. Ich weiß nicht, ob Sie noch zum Thema Kita noch was
ganz kurz wollen. Noch was,
ja. Ja, ich habe auch noch ein Thema, nämlich wenn ich lese, dass sozusagen vor, glaube ich, 2 Jahren die Kita noch mit Faxgeräten irgendwie kommunikativ tätig war und wir berichten darüber, dass sie digital angeschlossen werden und bald, ich weiß gar nicht, ob es soweit ist, alle WLAN-fähig sind, alle Kitas, wahrscheinlich noch nicht, oder? Das zum Beispiel verstehe ich auch nicht, weil ich weiß, das kostet Geld, aber ich denke, das kann doch nicht so schwierig sein, im Jahr 2024 alle Kitas mit dem WLAN auszustatten.
Jein. Also die Kitas sind ja, die Gebäude sind zu einem Teil aus den 70er Jahren.
Da ist es schwer,
Die Frage,
zu installieren.
Also es ist schwer zu installieren. Und bei der Installation ist es so, dass wir das ja auch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt machen müssen, wegen Strahlenbelastung und so weiter.
Tatsächlich?
Und so. Ja.
Ach, das wusste ich gar
nicht. Ja, es ist alles.
Faxgerät, das kann doch nicht sein, dass die noch faxen.
Vor 2 Jahren weiß ich gar nicht, ob wir da noch gefaxt haben. Also tatsächlich
am Anfang. Ist jedenfalls nicht lange her, sagen wir es mal.
Ja, bei Corona war es so, dass wir bestimmte Meldungen aus Datenschutz ans Gesundheitsamt mit Fax machen mussten am Anfang. Das war tatsächlich kurioserweise so.
Das Gesundheitsamt selber hat ja auch noch gefaxt.
Ja, also wir nutzen KI. Aber Fax schon eigentlich ewig, ewig nicht mehr.
Immerhin.
Nein. Also wir sind ja alle, auch alle Kitas sind am Datennetz angeschlossen und mittlerweile.
Immerhin, Sie können Mails schreiben.
Wir haben Tablets teilweise auch in den Gruppen und wir können auch Videokonferenzen machen und Ähnliches.
Ja gut, da hat Corona natürlich auch einen richtigen Schub gegeben,
das
weil anders wäre es gar nicht gegangen.
Ja, ja.
Aber dass Sie mit WLAN fähig, und ich weiß, es war eine richtige Summe, was das kostet, Millionenbeträge sind das, um alle Kita, um alle Einrichtungen WLAN fähig zu machen. Aber es gehört eigentlich dazu, ne? Es gehört sogar in die Lebenswelt der Kinder schon fast, mit denen irgendwie, ich weiß nicht wie intensiv, auf jeden Fall, die kennen alle, wissen alle, was ein Tablet und ein Handy ist. Ne?
Ja. Also wobei die Millionensumme nicht nur dadurch zustande kommt, dass man irgendwie WLAN aufbaut, sondern das ist zusammen in einem sehr großen, wir nennen das IT-Infrastrukturprojekt.
Hardware und Software
und alles, Hardware, was dazu Software, gehört. Es sind Glasfaserverkabelungen. Vom Anschlusspunkt auf der Straße in die Kita, dann die gesamte Verdrahtung sozusagen, dass auch Strippen gezogen werden innerhalb der Kita und dass halt eben auch die WLAN-Punkte da sind, plus die dazugehörige Technik. Und wenn man das für 90 Standorte macht, dann kommt natürlich auch einiges Geld zusammen.
Ja.
Bei Neubauten ist das alles schon seit Jahren Standard.
Sie wollten aber auch noch was sagen.
Ja, bei all den Erschwernissen, über die wir eben gesprochen haben und Maden und Schaben und was es alles gab in den letzten Jahren, ist es mir wichtig, auch noch mal darauf hinzuweisen, wie toll der Job in den Kitas auch ist. Also unsere Beschäftigten sind ja nicht nur unglücklich und krank und gestresst, sondern die machen das auch gerne und es ist auch wirklich schön.
Ja, natürlich, mit Kindern. Also mit Kindern ist ja, was Sie gerade erzählt haben von diesem kleinen Kind, da lacht man ja drüber. Kinder haben ja schon eine ganz besondere Gabe oder Art und Weise, die fast immer positiv ist. Es gibt auch anstrengende Kinder, aber trotzdem, die meisten sind ja, die eröffnen einem ja neue Welten sozusagen.
Kann ja, man natürlich. Sagen, ne? Und ich habe es tatsächlich sehr gerne so gemacht, dass ich auch mal einen halben Tag oder so in der Kita bin oder auch durchaus mal einen ganzen Tag, habe ich gerade letztes Jahr auch noch mal wieder gemacht, weil mich das unglaublich motiviert. Weil wenn man immer nur in seinem Büro sitzt, ohne dass man diese fröhlichen Kinder sieht und sich mit den Punkten, die Sie vorhin genannt haben, auseinandersetzen muss, dann weiß ich gar nicht, wie man dann 20 Jahre überhaupt das aushalten soll. Man muss schon zwischendurch immer sehen, wofür mache ich das eigentlich. Und da sind dann so Besuche in der Kita eigentlich immer.
Ja. Ich meine, die Erzieherinnen sehen ja bestimmt auch, wie Kinder sich entwickeln halt.
Ja.
Ne? Die kommen dann als 2- oder 3-Jährige, haben vielleicht Probleme oder haben Schwierigkeiten, sind schüchtern oder weißt du, was es da alles gibt. Und dann mit 6, wenn sie in die Schule kommen, sind sie selbstbewusste kleine Menschen. Da sehen die auch viel Positives. Ne? Das glaube ich auch, das muss man ja schon sagen. Kommen wir noch zur Musik.
Ja.
Larry and the Hand Jive. Was heißt eigentlich Hand Jive? Ich habe gar nicht nachgeguckt.
Ja, das ist eine Frage, die uns natürlich ganz oft gestellt wird.
Gut, dann ist schon mal klar, dass es nicht an meinem kleinen
Mikro-Vokabelschatz liegt. Genau, es liegt... Ich hole mal ein bisschen aus.
Und wer ist Larry? Wäre noch die andere Frage.
Ja, da komm ich sofort zu. Genau.
Alles, Sie spielen Jazz, ne?
Rock'n'Roll.
Ach, Rock'n'Roll. Ich
habe Rock'n'Roll, gedacht, also 50er und 60er Jahre. Ja, das ein heißt, von bei Elvis. Jazz
müsste man.
Genau, ja, genau, weil, also von Elvis bis Beatles.
Ja, Sie sehen aber aus wie ein Jazzer, finde ich.
Ja, danke. Das nehme ich jetzt mal als was Freundliches. Ne? Genau. Und wir haben. Unser Schlagzeuger und ich haben vor mittlerweile ja fast 40 Jahren gesagt, ach, wir müssen mal so eine Band haben, die so richtig schön 50er-Jahre-Musik macht. Wir lieben diesen uralten Rock'n'Roll und die Sachen aus den 60ern.
Was spielen Sie überhaupt für ein Instrument?
Bass.
Ah ja.
In einer anderen Band, ich habe auch noch ein Duo mit meiner Frau.
Das habe ich gesehen.
Da spiele ich Gitarre,
und
aber auch Bass. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine Rock'n'Roll-Band machen. Und egal, mit wem wir die machen, die muss einen Namen haben, der sofort nach 50er und 60er Jahre klingt. Mhm. Und damals hießen alle Bands sowieso and the Sowiesos. Mhm. Bill Haley and the Comets.
Dann war schon
schon mal da. Mhm. Und dann haben wir überlegt, so, wo kommt denn jetzt der Name Larry oder wo kommt denn, welchen Namen nehmen wir denn? Mhm. Also bei Wolfgang Ense sowieso ist auch nicht so toll. Zwei Leute heißen Uwe bei uns. Das klingt auch irgendwie uncool für eine Rock'n'Roll-Band. Mhm. Und dann hatten wir unseren ersten Gitarristen, der hieß Lorenz, und der sagte, in Amerika wäre Larry. Mhm. Aber, das ist gut. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt schon mal Larry Ense. Aber Ense, was denn? Ach, und dann haben wir überlegt, ja, was ist denn so schön 50er Jahre, 60er Jahre, Petticoats, Ford Mustang, schnelle Autos, Diner. Ach, das ist alles irgendwie so billig. Und dann hatte einer ein Lied mit, ein Song, der hieß Willie and the Hand Jive aus den 50ern. Und der hat einen besonderen Rhythmus und das ist der Hand Jive. Bam, badam, 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 bam. Bam, badam,
aber wieso
badam.
Hand und Jive halt hat?
Weil man dazu mit der Hand, tanzt. Bam, badam, 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 badam. Das sehen jetzt das natürlich die Leute nicht. Ne? Also sie können sich das vorstellen, Daumen hoch und so weiter und so fort. Und es war der Hand Jive.
Ah ja, verstehe.
Genau, und so kam das.
Es gibt aber keine deutsche Übersetzung für Hand Jive, oder?
Nein.
Ah ja, verstehe.
Es gab amerikanische, wir haben auch für Amerikaner gespielt eine Zeit lang. Die haben uns ein bisschen kritisch angeguckt, weil es offensichtlich auch noch eine Slang-Bedeutung dieses Wortes gab, die ich aber schon wieder vergessen habe.
Ach so.
Ja, ich glaube schon, aber ich habe es natürlich vergessen.
Ja, ist gut, müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen. Sie, in den 80er Jahren haben Sie den gegründet, die gibt es bis heute.
Ja.
Sie treten auf.
Ja.
Ist das für Sie der Ausgleich sozusagen zu Ihrer Arbeit? Weil das ist ja noch mehr Arbeit im weitesten Sinne. Ja. Ne? Das ist ja nicht nur, auch ich spiele mal ein bisschen, sondern da sind Verpflichtungen, Sie sind dann engagiert, Sie müssen proben.
Ja. Das ist schon auch Arbeit, aber es macht halt unglaublich viel Spaß. Und wir haben so viele wirklich tolle Auftritte gehabt. Und wenn dann nach dem Auftritt Leute zu einem kommen, auf die Schulter klopfen und sagen, das war der schönste Abend seit Jahren. Wir haben uns schon so ewig nicht mehr so köstlich unterhalten und das war so toll. Mm. Dann ist das richtig gut.
Mm. Wer ist denn Ihr Lieblingsrock'n'Roller aus den 50ern? Oder gibt es das gar nicht?
Ja, also mein Lieblingsrock'n'Roller ist Chuck Berry, der den Gitarrenteil des Rock'n'Roll, wie ich finde, eigentlich, das ist mit Sicherheit der wichtigste Gitarrist aus der Zeit. Aber meine musikalischen Wurzeln sind dann doch eher in den 60er Jahren. Mhm. Also Beatles, Kinks, The Who, Jimi Hendrix, die Ecke.
Ah ja. Hören Sie auch zeitgenössische Musik? Taylor Swift oder sowas?
Ehrlich gesagt kaum. Mhm. Kaum. Also ich höre da mal rein. Mhm. Ich höre aktuelles, vielleicht, wenn ich mal auf Cosmo drücke oder so. Aber ist nicht so ganz meine Welt.
Wenn Sie eine Platte auflegen würden oder zu Hause eine CD, dann wäre es eher Rock'n'Roll.
Dann wäre es eher Rock'n'Roll.
Ja. Wie kamen Sie eigentlich zum Musik? Sie haben wahrscheinlich als Kind schon gespielt. Mhm. Ne? Kommen Sie aus so einem musikalischen Elternhaus?
Nee, musikalisches Elternhaus nicht. Aber ich bin ja in den 60er Jahren aufgewachsen. Und erstens habe ich einen etwas älteren Bruder, der schon, als ich noch ganz klein war, Musik alle gemacht. Beatles-Platten hatte.
Ah, verstehe. Und man musste sich ja entscheiden, ne? Beatles und, oder Rolling Stones.
Genau, mhm. genau. Und oder Schlager womöglich. Mhm. Und also bei uns liefen schon 1965 von morgens bis abends im Kinderzimmer die Beatles. Neuesten mhm. Songs der Beatles.
Oh, ja.
Und gleichzeitig kam 1965 ins Fernsehen der Beat Club.
Mhm.
Und da haben wir keine Folge verpasst.
Mhm.
Und der wurde ja auch 100-mal wiederholt.
Mhm.
Und ich bin absoluter Beat Club-Fan.
Waren Sie auch mal live da?
Dafür beim uralten Beat Club war ich noch viel zu klein.
Mhm.
Aber, und das war für mich eine der absoluten Highlights unserer Musikerkarriere, in den frühen 2000er Jahren hat Radio Bremen eine Live-Veranstaltung aufgelegt, die es ein paar Jahre gab. Die hieß Beat Club and Friends,
mhm.
Moderiert von Uschi Nerke.
Mhm.
Und fand immer in den Räumen von Radio Bremen statt, in dem neuen Studio. Und da wurden Musiker von früher eingeladen, um hier live zu spielen.
Mhm.
Und da wir mittlerweile eine ganze Reihe von den Musikern aus den 60er Jahren persönlich kennengelernt haben und sogar als deren Tourband live unterwegs waren mhm. in ganz Deutschland.
Sind Sie auch aufgetreten?
Ja, ganz viel.
Ah, ja.
Mit Dave D, Chris Andrews,
ah, ja.
Tony Sheridan. Durften wir ganz oft bei Beat Club and Friends, wir waren die Beat Club mitspielen,
mhm.
haben die Musiker begleitet, nicht alle, manche mhm. hatten auch ihre eigene Band mhm. mit aus England, aber eben andere auch nicht. Und die haben wir dann begleitet.
Mhm.
Und wir hatten die große Ehre, die für mich als alten Beat Club-Fan unfassbar war. Wir sind die einzige Band auf der ganzen Welt, die das Beat Club-Logo nutzen darf für mhm. Werbezwecke, weil wir die Beat Club-Hausband sind.
Das ist ja toll. Ach, das wusste ich gar nicht.
Die super.
Beat Club-Hausband.
So.
Ja, verstehe. Sie sind, also haben schon früh damit angefangen, mhm. Musik. Also das ist ja ein Ausgleich zu Ihrer Arbeit, ne?
Ja.
Denke ich mal, oder für Sie ein Ausgleich zu der Arbeit. Gibt es noch irgendwas, was Sie machen privat, um Ausgleich zu finden, vielleicht für beides?
Naja, so das Standardprogramm, ein bisschen Sport.
Kochen, lesen,
Kochen,
laufen.
Kochen, lesen, laufen. Ja, genau.
Ja, ja.
Genau.
Ja, das trifft
genau.
es so halbwegs.
Ja.
Ah, ja.
Genau. Aber zur Musik muss man nochmal sagen, als ich so 12 oder 13 war und eine Gitarre halten konnte, war es um mich geschehen. Und ich habe also wirklich quasi bis zur Oberstufe in der Schule eigentlich gar nichts mehr gemacht und nur noch jede freie Minute Gitarre gespielt
ah, ja.
oder Bass.
Und trotzdem ist was aus Ihnen geworden.
Ja, man wundert sich, ne?
Oder deswegen vielleicht, man weiß es
man
nicht.
Man weiß
so
es
ganz
nicht, genau.
Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Sie sind ja nun Bremer durch und durch. Sie sind hier geboren, zur Schule mhm. gegangen, haben hier studiert, haben sich nicht großartig wegbewegt. Was ist es, was Sie hier hält? Oder können Sie sich vorstellen, mhm. wenn Sie in Rente gehen, Bremen auch nochmal zu verlassen? Also mhm. für immer, nicht für mhm. mal 3-4 Monate oder um die Welt reisen. Das zählt nicht.
Ehrlich gesagt, nee.
Und warum
das
nicht?
Mag ich eigentlich. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und ich habe hier so viele Kontakte.
Hm.
Und wenn es dazu käme, dass ich irgendwie woanders hingehe, ich würde es jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Aber tatsächlich bin ich durch und durch Bremer.
Hm.
Und ich wüsste gar nicht, was ich woanders finden sollte, was mir hier fehlt.
Ja. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Ja, perfekt.
Dann kann ich mich nur bedanken, bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Dankeschön, vielen Dank auch.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.